Bildungsblick, der Podcast des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands. Heute blicken wir auf die wichtigsten Personen in Schule, Schülerinnen und Schüler, und wir fragen uns, was dürfen die eigentlich in Schulen mitgestalten? Dafür haben wir jemanden bei uns, der sich auskennt. Joshua Grasmüller ist selber Schüler, vertritt aber auch alle Schülerinnen und Schüler in Bayern im Landesschülerrat. Er ist selber Sprecher für die Gymnasien, obwohl er selber gar nicht mehr am Gymnasium ist. Aber im Dezember gibt es eine Neuwahl, bis dann hat er das Amt noch inne. Momentan ist er an einer beruflichen Schule und macht eine Ausbildung bei der Berufsfeuerwehr in München und ist heute da, um mit uns darüber zu sprechen, wie Schülerinnen und Schüler Schulen mitgestalten können, aber auch so ein bisschen darüber, wie Schülerinnen und Schüler Lehrer eigentlich so wahrnehmen. Bleibt also gerne dran für eine mir besonders wichtige Folge mit Joshua Grasmüller, Landesschülersprecher in Bayern. Joshua, schön, dass du da bist bei Bildungsblick heute. Hi.
Hallo, servus.
Wir wollen dich kennenlernen ganz zu Anfang und geben dir dafür eine Minute zum Hörerspeed-Dating. Ich sag nochmal ganz kurz, wie es geht. Du bekommst eine Minute Zeit und kannst dich da vorstellen. Es ist deine Minute. Du kannst deine Lebensgeschichte erzählen. Du darfst sagen, warum du dich gerne für Mitschülerinnen und Mitschüler engagierst oder was du an Schule toll findest, wie du magst. Hast du noch Fragen?
Passt.
Okay, dann geht's los.
Das Speed-Dating. Deine Minute. Sag uns, wer du bist.
Ja, servus, mein Name ist Joshua Grasmüller, ich bin 18 Jahre alt und Koordinator des Landesschülerrats in Bayern. Ich bin seit knapp 6 Jahren in der Schülermitverantwortung bzw. in der Schülervertretung und habe jetzt in diesem Jahr mein Abitur im Landschullehramt Kempfenhausen in der Nähe von Starnberg geschrieben und genau, habe jetzt eben auch eine Ausbildung zum Notfallsanitäter bei der Berufsfeuerwehr in München begonnen. Was finde ich an Schule toll, beziehungsweise was macht Schule für mich aus? Ich würde ganz klar sagen, letztlich die Schulfamilie, beziehungsweise den Mehrwert, der eigentlich auch so eine offene Diskussion, beziehungsweise die Beteiligung von Schülerinnen und Schülern mit sich bringt. Schule lebt meiner Meinung nach von den Leuten, die sie gestalten, beziehungsweise auch von den Leuten, die sie täglich ertragen müssen, in Anführungszeichen. Und deshalb für mich Schule ist ein Ort der Diskussion und vor allem auch ein Ort der großen Schulfamilie.
Und in diesen Ort hast du dich ja sehr stark eingebracht.
Genau.
wie bist du dazu gekommen, dich zu engagieren?
Ja, also bei mir fing tatsächlich alles an über den Weihnachtsbazar bei uns in der Schule in der 6. Klasse, bei dem ich sozusagen als kleiner Klassensprecher irgendwann mal reingeschnuppert habe in die SMV bei uns. Dann in den Weihnachtsbazar tatsächlich auch selbst organisiert habe, bevor ich Schülersprecher wurde. Und dann in der 8. Klasse, wurde ich zum Schülersprecher gewählt und bin es seitdem. Genau. Und so kam ich dann über Bezirks- und jetzt letztlich auch die Landesebene dann in den Landesschülerrat hinein. Genau.
Magst du noch mal ganz kurz sagen, wie funktioniert denn Schülermitverantwortung in Bayern und vielleicht auch der Landesschülerrat? Fangen wir vielleicht mal mit der SMV an.
Genau, also die SMV in Bayern besteht letztlich jeweils aus den Klassensprechern an einer Schule, beziehungsweise dann auch den 3 Schülersprechern oder Schülersprecherinnen, die jedes Jahr neu gewählt werden. Diese Schülersprecher fahren dann 2 oder 3 Mal im Jahr auf eine Bezirkskonferenz. Dort wird dann der Bezirksschülersprecher und deren Stellvertreter gewählt. Und diese Bezirksschülersprecher für jede Schulart und für alle Bezirke in Bayern sind es 40 insgesamt, treffen sich dann 3 Mal im Jahr auf der Landesschülerkonferenz, sozusagen unsere, das höchste Gremium, was die Bayerische Schülervertretung hat. Und der Vorstand dieser Landesschülerkonferenz ist der Landesschülerrat, der eben aus 12 Landesschülersprechern besteht.
Wie viele Schülerinnen und Schüler vertretet ihr dann?
Wir vertreten tatsächlich alle 1,7 Millionen Schülerinnen und Schüler in Bayern.
Große Verantwortung.
Das stimmt, ja.
Wie ist es denn aus eurer Sicht, was dürft ihr denn mitentscheiden und ist das, was ihr entscheiden dürft, ist das ausreichend?
Also grundsätzlich haben wir als Landesschülerrat ein sogenanntes Informations-, Anhörungs- und Vorschlagsrecht. Bedeutet, wir müssen durch das Kultusministerium über Angelegenheiten, die Schülerinnen und Schüler betreffen, informiert werden, dürfen uns dazu äußern und müssen angehört werden und dürfen selbstverständlich auch Vorschläge oder Anträge bringen. Wir machen das vor allem über die Landesschülerkonferenzen, wo wir auf jeder Landesschülerkonferenz Anträge schreiben von den Bezirken, beziehungsweise die dann auf der Landesschülerkonferenz verabschieden und ans Kultusministerium schicken. Und gleichzeitig arbeiten wir natürlich aber auch vor allem als Landesschülerrat unterm Jahr relativ viele Positionen aus, die wir dann teilweise entweder mit oder gegen das Kultusministerium vertreten.
Okay, und wenn ihr dann sowas ausarbeitet, dann schickt ihr das ans Kultusministerium und die sagen dann, ja, passt uns oder passt uns nicht?
Ja, teilweise. Also selbstverständlich haben wir einerseits mit dem Kultusministerium direkt zu tun, vernetzen uns aber natürlich auch mit anderen Verbänden aus der Bildungspolitik, wie auch dem BLLV unter anderem.
Schön.
Genau, vernetzen uns aber natürlich auch in Richtung Presse und Öffentlichkeit. Das heißt, dass wir da oftmals unsere Positionen groß nach außen tragen und stehen gleichzeitig auch im Konzept in Kontakt mit der Legislative, also dem Bildungsausschuss im Bayerischen Landtag und eben damit der Abgeordneten. Bedeutet, dass wir eigentlich ja grundsätzlich die meisten Positionen ans Kultusministerium adressieren oder auch teilweise mit dem Kultusministerium entweder Projekte oder Kampagnen ausarbeiten, letztlich aber dann in einer viel breiteren Umgebung uns dann auch platzieren.
Genau. Mhm. Und würdest du sagen, dass es ausreichend Möglichkeit, die euch da gegeben wird, mitzugestalten?
Ach, da kann ich gar nicht Ja sagen, denn meiner Meinung nach kann man letztlich die Schülerbeteiligung beziehungsweise auch die Schülerinnen und Schülervertretung gar nicht weit genug ausbauen. Also klar, selbstverständlich haben wir auch jetzt schon viele Möglichkeiten und auch viele Rechte, in Anführungszeichen, wie wir unsere Schülerinnen und Schüler vertreten können, aber es gibt auf jeden Fall noch Verbesserungsbedarf oder auch Ausbaubedarf. Ja, gerade was letztlich die Umsetzung unserer Vorschläge oder Eingaben anbetrifft, aber auch letztlich die Möglichkeiten, wo wir uns offiziell beteiligen können oder auch offiziell angehört werden.
Hast du da ein Beispiel, so vielleicht aus letzter Zeit, was euch beschäftigt hat, wo du gesagt hättest, boah, da hätte ich mir irgendwie mehr gewünscht?
Ja, also tatsächlich als positives Beispiel, wo wir sehr gut vertreten waren, beziehungsweise auch auf Augenhöhe unsere Position mit einbringen konnten, war die AG Oberstufe, also sozusagen die Planungen für die neue gymnasiale Oberstufe im G9. Da waren wir wirklich als gleichberechtigter Partner mit drin. Andersherum, wofür wir auch schon sehr lange kämpfen als Landesschülerrat, beziehungsweise wofür wir auch schon sehr lange einstehen, ist einerseits, dass wir fest ein Anhörungsrecht vor dem Bildungsausschuss bekommen im Bayerischen Landtag. Mhm. Das steht noch aus und da ist auch schon fast die nächste Petition in der Pipeline. Und wo wir uns tatsächlich auch mehr Beteiligung beziehungsweise mehr Resonanz gewünscht hätten, war jetzt natürlich auch durch die Corona-Krise ein bisschen heruntergefahren. Aber grundsätzlich die Anträge, die wir als Landesschülerkonferenz in jedem Jahr schreiben, wo wir wirklich sehr viel Zeit und Herzblut reinstecken, dass da teilweise das Kultusministerium uns zwar Antworten zurückschickt, die aber dann leider oftmals unbefriedigend beziehungsweise dann ins Negative reingehen.
Mhm. Genau. Mhm. Das ist jetzt ja alles natürlich eine ganz große politische Ebene. Vielleicht brechen wir jetzt nochmal auf die einzelne Schule runter, gucken nochmal auf die einzelne Schule. Wie ist es denn da vor Ort? Was können denn Klassensprecher, was können denn Schülersprecher mitgestalten an so einer einzelnen Schule?
Also an der einzelnen Schule können vor allem die Schülersprecher sehr, sehr viel mitgestalten. In der Regel ist es so, dass die Schülervertretung an der jeweiligen Schule die Klassensprecher umfasst. Das heißt, es gibt regelmäßig Klassensprechertreffen, wo man sich eben austauscht, was kann man verbessern, wo drückt vielleicht der Schuh. Und die Schülersprecherinnen und Schülersprecher stehen dann in der Regel in recht engem Austausch mit der Schulleitung. Das heißt, dass wirklich da ein normalerweise, also bei mir in der Schule war es zum Beispiel so, ein recht familiäres Verhältnis es da gab. Das heißt, dass wir uns relativ häufig getroffen haben und auch gut und offen über verschiedene Punkte diskutieren konnten und dann letztlich auch natürlich im größeren Kontext oder in der größeren Runde im Schulforum. Das heißt, dass auch hier die Schülersprecherinnen und Schülersprecher als gleichberechtigter Partner mit am Tisch sitzen, die Schulleitung natürlich das Schulforum informieren und anhören muss zu manchen Themen. Zu bestimmten Themen muss auch das Schulforum wirklich Sachen beschließen als gemeinsame Schulfamilie. Und hier kann man dann eben mit den Eltern und mit den Lehrkräften wirklich sehr vieles besprechen und in den meisten Fällen auch sehr offen besprechen.
Das klingt jetzt recht positiv. Also da klingst du recht positiv. Ist es denn was auch auf die einzelnen Schule und auf den einzelnen Schulleiter, die einzelne Schulleiterin ankommt? Oder ist es so, dass man sagen kann, in Bayern, das passt generell?
Ja, also es ist sehr schulindividuell, sage ich mal. Also bei mir hat es zum Beispiel am Gymnasium recht gut funktioniert, was den Austausch anbetrifft. Ich kenne aber auch, nicht wenig Schulen, wo das Ganze dann doch eher in Richtung Zettelkrieg beziehungsweise dann Antragskampf hineingeht. Also das heißt, dass hier teilweise wirklich die Schülerinnen und Schüler abblocken, entweder bei der Schulleitung oder auch im Schulforum, nicht wirklich ihre Themen setzen können beziehungsweise nicht wirklich auch für ihre Themen einstehen können. Und liegt es dann letztlich wiederum an uns, den Schülerinnen und Schülern den Rücken freizuhalten, eben zu versuchen, über gesetzliche Rahmenbedingungen hier mehr Rechte für die Schülerinnen und Schüler zu erwirken, was wir beispielsweise im letzten Jahr geschafft hatten mit sozusagen einem festen Ablehnungsrecht für Schülerinnen und Schüler. Das heißt, dass wenn sie dem Direktor einen Vorschlag machen und dieser den ablegt oder ablehnt, besser gesagt, muss er sozusagen auf Antrag der Schülerinnen und Schüler auch diese Ablehnung begründen und kann sozusagen nicht einfach nur nach dem bayerischen Dreisatz agieren. Das haben wir schon immer so gemacht. Das gab es noch nie bei uns und das braucht man nicht, sondern der muss dann da eben tatsächlich auch dann einen festen Grund dafür nennen. Das heißt, dass wir hier letztlich als Landesschülerrat immer versuchen, für die Schülerinnen und Schüler die Rahmenbedingungen gut zu setzen.
Mhm. Und ganz konkret vor Ort, das heißt, man muss dann mit diesen Rahmenbedingungen irgendwie klarkommen als Schüler. Kann ich da, habe ich noch irgendwelche anderen Handhaben? Wie kann ich dann da umgehen mit so einer Situation?
Also grundsätzlich stehen wir auch natürlich immer dafür ein, dass man zunächst mal das Gespräch sucht und versucht, das Ganze im guten beziehungsweise im gegenseitigen Einvernehmen zu klären. Aber in Bayern und in Deutschland haben wir immer noch einen gesetzlichen Rahmen, der auch nicht ohne Grund dasteht. Und es gibt eben vor allem in der Bayerischen Schulordnung oder auch im Bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetz viele Paragraphen und letztlich auch viele Rechtsprechungen, sage ich jetzt mal, die auch einen Grund haben, warum sie da drinstehen. Das sind einerseits natürlich die Rahmenbedingungen, dass es uns als Schülervertretung überhaupt gibt, aber dann natürlich andererseits auch die Rahmenbedingungen, welche Handhaben ich als Schülersprecher oder als Schülersprecherin bei mir an der Schule habe, um dann auch aus meiner Konfliktsituation gut rauszugehen.
Das klingt aber so, als würdet ihr euch da auch rechtlich ganz schön auskennen müssen alle.
Das stimmt.
Und auch die Schülervertreterinnen und Schülervertreter. Ja, das ist natürlich auch nochmal eine Aufgabe.
Ja. Es ist ein kleines Jurastudium nebenbei.
Okay. Wie erlebst du das denn persönlich, wenn du jetzt als Schüler zum Beispiel auf Politiker triffst? Wirst du da ernst genommen?
Ich würde schon sagen, dass wir Schülerinnen und Schüler grundsätzlich immer ein sehr offenes Ohr auch bei Politikern haben. Salopp gesagt, ein Foto mit einem jungen Menschen sieht auch nie schlecht aus, sage ich mal. Nein, aber tatsächlich, was sozusagen grundsätzlich die Bereitschaft betrifft, mit uns zu reden, ist da wirklich sehr viel da. Und bekommen wir da auch wirklich sehr viel positive Rückmeldungen, gerade eben was jetzt Abgeordnete oder Politiker anbetrifft. Bei der Verwaltung hakt es dann manchmal noch, aber auch da sind wir jetzt seit den letzten Jahren auf einem guten Weg hin zu eigentlich einem offenen Dialog. Das ist die eine Seite. Was dann natürlich immer noch die andere Seite ist, ist letztlich die Umsetzung von unseren Vorschlägen oder auch die Umsetzung von unseren Eingaben. Da stellen wir fest, dass es da oftmals länger braucht oder dass es eben da auch vor allem oftmals um sehr viele Kleinigkeiten geht, warum dann irgendwie ein Antrag oder eine Petition von uns nicht durchkommt. Aber letztlich, wenn man sich die Umsetzung anschaut, gibt es da auf jeden Fall noch einigen Nachholbedarf.
Kannst du da so ungefähr so einen Prozentsatz sagen? Was wird da von euren Eingaben positiv bearbeitet?
Das ist tatsächlich, ich habe die Zahlen leider nicht im Kopf. Es gab mal vor, ich glaube, fast ein oder eineinhalb Jahren ist es her, eine schriftliche Anfrage im Bayerischen Landtag, wie viele Anträge denn von uns durch das Kultusministerium angenommen wurden. Die Antwort war, wie man es halt kennt, ja, das kann man nicht so sagen und wir schreiben ja gerne Bescheide raus. Grob über den Daumen gebrochen sind es, glaube ich, ein einstelliger Prozentsatz an Anträgen, der tatsächlich in den letzten inzwischen 11,5 Jahren da auch umgesetzt wurde, beziehungsweise auch dann tatsächlich in der Praxis ankam.
Mhm.
Leider.
Mhm. Das klingt ziemlich frustrierend.
Es ist natürlich frustrierend auf der einen Seite, aber es spornt uns auch tatsächlich an, das Ganze noch weiter voranzutreiben, beziehungsweise auch teilweise Anträge in 2 Jahren wiederzustellen, wenn dann halt jemand anders die Anträge beantwortet. es spornt eigentlich nur noch mehr an, mehr zu tun, beziehungsweise sich da noch mehr einzusetzen.
Sehr gut, und es klingt auch so, als hättet ihr ja schon Strategien entwickelt,
wie man da. Ja, in 11,5 Jahren ergibt sich da schon recht viel und man kennt dann auch tatsächlich mit der Zeit irgendwie die Wege, wo man vielleicht auf mehr Gegenwind stößt oder dann vielleicht doch noch ein Schlupfloch, wie man durchkommt, beziehungsweise eine Formulierung ändert und es dann einem doch mehr gefällt. Also das heißt, es ergibt sich schon was mit der Zeit und das macht vor allem die Erfahrung.
Mhm. Schön, dass ihr da dabei bleibt. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle eine kurze Oder-Fragen-Pause, schieben eine kurze Runde Oder-Fragen ein. Ich sage nochmal ganz kurz, wie es geht. Du bekommst 2 Alternativen präsentiert und du darfst dir dann eine der Alternativen aussuchen. Mhm. Am besten sagst du auch noch ganz kurz, warum du dich für eine der Alternativen entschieden hast. Und wenn du auch da keine Fragen mehr hast.
Perfekt.
Dann starten wir mit unserer Oder-Fragen-Runde.
Kaffee oder Tee? Rotstift oder Grünstift? Fisch oder Fahrrad? Entweder oder, deine Wahl.
Meine erste wäre, bist du eher so der Musterschüler oder der letzte Reihe Chaot?
Das ist eine schwierige Frage. Ich würde tatsächlich so die Mitte nehmen.
Okay.
Also ich sitze zwar meist in der letzten Reihe, aber nicht, weil ich da hinten der Chaot bin, sondern tatsächlich, weil man da hinten einfach viel gemütlicher schlafen kann. Letztlich bin ich eigentlich, würde ich es für mich persönlich sagen, mit einem recht soliden Abischnitt rausgegangen, mit 2,4, dafür, dass ich doch recht selten da war in der Oberstufe. Mein Direktor hat gesagt, ich war der erste Schüler, der das Abitur im Fernstudium geschrieben hat. Also von dem her, tatsächlich, wenn ich mich jetzt für die Entweder-oder-Frage entscheiden müsste, doch eher der letzte Reihe Chaot.
Und dann bist du auch top vorbereitet auf den Distanzunterricht.
Ja, das, ich sag mal so, jetzt bei mir in der neuen Schule bin ich mehr da und vor allem macht mir auch das Thema, was wir natürlich bearbeiten und die Themen, die wir haben, viel mehr Spaß und gehe dann doch eher da schon in Richtung Musterschüler.
Okay.
Genau.
Wenn du in der Schule bist, hast du dann Pausenbrot dabei oder bist du jemand, der sich die Leberkassemmel vom Kiosk holt?
Oh, eindeutig die Leberkassemmel. weil ich tatsächlich in der Früh, wenn ich aufstehe und losfahre, noch zu nichts zu gebrauchen bin und deshalb da mich gar nicht in der Küche Pausenbrot schmieren vorstellen könnte. Deshalb gibt es auch die Leberkassemmel in der Früh.
Und vom Unterricht her, magst du lieber Gruppenarbeiten oder doch lieber die Einzelarbeit?
Für mich persönlich ist die Einzelarbeit doch die bessere Form, beziehungsweise mit der Form kann ich viel besser lernen, weil man natürlich in der Gruppenarbeit doch hin und wieder mal abschweift, beziehungsweise Themen in der Gruppe auch dann bespricht, beziehungsweise in der Gruppe dann auch zu einem Ende kommt. Wobei ich dann für mich sagen muss, dass ich da oftmals nicht so viel mitnehme, wie wenn ich sozusagen in Einzelarbeit das mir erarbeite. Aber letztlich ist, glaube ich, trotz alledem der Frontalunterricht lang überholt.
Aber du hast damit, glaube ich, auch jetzt vielen Lehrerinnen und Lehrern aus der Seele gesprochen, die sich das schon immer gedacht haben. Und jetzt aus meinem Schülermund nochmal zu hören.
Ja, ich kann nur für mich persönlich sprechen. Bestimmt gibt es auch Schülerinnen und Schüler, die in der Gruppenarbeit viel mehr mitnehmen.
Wir glauben fest daran.
Ja.
Und hast du lieber so einen unsicheren, unerfahrenen Referendar, Referendarin vor dir, die dann so eine Stunde macht, vollgepackt mit irgendwelchen Methoden oder vielleicht den älteren Kollegen oder die ältere Kollegin, die da jetzt gestanden Lehrerpersönlichkeit ist, aber vielleicht auch mal ein bisschen abschweift und über die Enkel erzählt?
Also ich glaube tatsächlich, dass da die gute Mischung macht. Einerseits, ich glaube, wenn wir nur noch, also ich möchte niemandem zu nahe treten, aber wenn wir nur noch von Referendarinnen und Referendaren mit Methoden überhäuft werden, die noch so richtig motiviert in die Schule reinkommen, dann nimmt, glaube ich, auch die Motivation bei den Schülerinnen und Schülern mit der Zeit ab. Mhm. Das heißt, man braucht hin und wieder mal doch so ein Overhead-Projektor, Lehrer, der dann auch mal die Hälfte der Stunde abschweift, so ein bisschen, um wieder runterzukommen. Aber ich würde sagen, im Großen und Ganzen freut man sich natürlich tatsächlich auch als Schülerin oder als Schüler, wenn man merkt, dass auch beim Lehrer selber Motivation da ist und wenn man wirklich auch merkt, dass der Lehrer jetzt nicht das Konzept von vor 10 Jahren immer noch durchzieht, sondern dass da wirklich frischer Wind dahinter ist und man dann auch tatsächlich sehr gerne was lernt.
Mhm. Noch eine Frage, die uns immer politisch interessiert. Zum Schluss gibt es meistens noch so eine kleine politische Frage. Das auch wieder gerne persönlich antworten. Würdest du sagen, du bevorzugst ein dreigliedriges Schulsystem oder ein Gesamtschulsystem?
Oh, ich muss für mich persönlich tatsächlich sagen, dass ich das dreigliedrige Schulsystem doch eher bevorzuge, da es meiner Meinung nach einfach den Vorteil bringt, beziehungsweise auch für die Schülerinnen und Schüler den Vorteil bringt, dass ich letztlich genau die Schulform wählen kann, die für mich selber passt, beziehungsweise auch genau die Schulform wählen kann, bei der ich am besten klarkomme, beziehungsweise auch bei der ich selber die Ziele erreichen kann, beziehungsweise das Ziel erreichen kann, was ich auch selber möchte. Das sehe ich beim Gesamtschulsystem tatsächlich eher recht schwierig, beziehungsweise recht kritisch, weil es da doch mehr Vermengungen oder mehr Vermischungen gibt. Und letztlich bin ich tatsächlich froh, dass wir in Bayern das dreigliedrige Schulsystem haben, was auch letztlich so durchlässig ist, dass man als Schülerinnen oder als Schüler wechseln kann über die Schulformen hinweg. Und deshalb stehe ich doch da eher auf der dreigliedrigen Seite.
Vielen Dank für die Meinung, für die Runde oder Fragen. Mhm. Wir knüpfen noch ein bisschen an was wir schon aufgegriffen haben mit den Oder-Fragen. Du hast schon ein bisschen so beschrieben, was aus Schülerinnen- und Schülerperspektive auch einen guten Lehrer ausmacht. Mhm. Da würde ich jetzt ganz gerne nochmal konkret nachfragen. Was glaubst du, oder so von dem, was du so von deinen Mitschülerinnen und Mitschülern mitbekommst, was macht denn eine gute Lehrkraft aus?
Also ich persönlich würde sagen, dass eine gute Lehrkraft tatsächlich die Motivation ausmacht, was ich gerade eben auch schon angesprochen hatte, dass man als Schülerin oder als Schüler merkt, okay, die Lehrkraft ist gerne im Unterricht, die Lehrkraft will selber auch tatsächlich uns was vermitteln, aber blockt auch nicht vollends ab und nimmt auch vielleicht Impulse aus der Schülerschaft aus. Und deshalb ja vielleicht so im Großen und Ganzen zusammengefasst letztlich dieses gegenseitige Lernen beziehungsweise diese Unterrichtspartnerschaft, würde ich es fast schon sagen, dass sowohl die Schülerinnen und Schüler was mitnehmen aus der Stunde, aber auch die Lehrkraft was mitnimmt aus der Stunde. Und man da tatsächlich eher gemeinsam was erarbeitet oder gemeinsam was lernt, als diese harte Frontenbildung.
Mhm. Das finde ich voll einen schönen Gedanken. Ist gut für mich auch nochmal, ich versuche mir immer so ein paar Sachen dazu zu merken. Nehme ich mit. Vielen Dank. Hast du auch ein Beispiel für eine richtig schlechte Lehrkraft?
Oh ja, die richtig schlechte Lehrkraft.
Muss keine Namen nennen.
Ich nenne keinen Namen. Da gab es bei uns in der Schule auch sowieso keinen. Nein, Spaß. Tatsächlich, eine richtig schlechte Lehrkraft ist für mich eine Person, wo man merkt, einerseits, sie ist selber nicht motiviert. Sie hat selber genauso wenig Bock wie wir, da jetzt drin zu stehen und damit irgendwas zu machen. Und tatsächlich auch, was ich auch persönlich nur vielleicht für mich so sehe, aber ein schlechtes Unterrichtskonzept. Also das heißt, wenn man als Schülerin oder als Schüler drin sitzt, sich denkt, okay, hey, wie kommt ihr jetzt vielleicht vom Pferd zum Apfel oder springt die ganze Zeit hin und her, lernt bzw. lehrt vielleicht an den Schülerinnen und Schülern vorbei. Das heißt, dass er eben nicht auf uns eingeht, dass er oder sie auch vielleicht einfach gar nicht merkt, okay, wenn die Hälfte der Klasse nicht mehr mitkommt oder wenn die Hälfte der Klasse schon vor zwei Folien ausgestiegen ist. Und deshalb ja, auch vielleicht grob zusammengefasst eben eine Lehrkraft, die nicht mit den Schülern agiert, sondern gegen die Schüler. Das heißt, wenn man merkt, okay, hey, die hat nicht wirklich ein Konzept, sie hat selber keinen Bock und sie lehrt sozusagen an uns vorbei.
Auch noch so mäßig mit so einem Stiefel, den man dann einfach durchzieht und
auf
Teufel komm raus, das Unterrichtskonzept durchpressen.
Also man merkt auch als Schülerin oder als Schüler sehr schnell, wenn entweder die Lehrkraft selber keine Ahnung hat von dem Thema, was sie da vorne lehrt, was ja auch letztlich gar nicht so schlimm ist. Ich glaube, auch bei jedem gibt es Themen, die einen mehr interessieren und Themen, die einem weniger liegen. Aber das dann sozusagen nicht zuzugeben, sondern da wirklich die harte Kante durchzuziehen und die harte Kante zu fahren und einfach sein Konzept durchzuziehen, das kann sich dann letztlich übel rächen bei den Schülerinnen und Schülern.
Mhm. Jetzt so ganz plakativ, wenn man alle Lehrer in gute und schlechte Lehrer einteilen müsste, wäre denn dann die Verteilung? Was würdest du sagen, so aus deiner Erfahrung, von dem, was du so mitbekommen hast im Landesschülerrat? Wie viel Prozent der Lehrer sind gute Lehrer, wie viel sind schlechte Lehrer?
Also wir als Landesschülerrat bekommen ja meistens dann eher nur von den schlechten Lehrern mit. Das heißt, nein, aber tatsächlich, ich würde sagen, wir sind auf einem guten Weg. Und auch wenn ich wieder niemandem zu nahe treten möchte, gerade die Generation, die jetzt auch so langsam in den Ruhestand geht, gehört dann doch eher noch zu denen, die eben ihr Unterrichtskonzept durchziehen, ohne Nachfragen, die vielleicht auch, ja, weil man es halt schon die letzten 10 Jahre so gemacht hat, den Overhead-Projektor anschmeißen und da ihre Folien draufschmeißen. Aber das geht ja jetzt sozusagen mit der Zeit schon so langsam. Also das heißt, wir erleben, glaube ich, gerade einen sehr großen Umbruch, was auch das Lehren und das Lernen betrifft. Und deshalb würde ich schon sagen, dass wir ja mit so 70% guten, motivierten Lehrern immer noch drinstehen, aber dann doch eher 30% schlechtere Lehrer haben. Weil es liegt ja letztlich an jedem Schüler oder an jeder Schülerin selbst, wie er einen Lehrer findet, beziehungsweise wie er eine Lehrkraft bewertet, in Anführungszeichen. Denn jeder kommt mit anderen Unterrichtskonzepten besser klar. Wir hatten es vorher mit der Gruppenarbeit, mit der ich überhaupt fast nichts anfangen kann. Andere lieben sie vielleicht. Und das heißt, ich glaube, dass es da sehr Schülerinnen und Schüler individuell ist. So würde ich grob einteilen.
Das überrascht mich jetzt, dass du 70% sagst. Ich habe mir vorher natürlich Gedanken gemacht, was kommt da wohl für eine Antwort. 70%, aber das ist ja schön. Also ich freue mich, dass du das so positiv siehst. Trotzdem würde ich ganz gerne wissen, wie kann man denn diese Zahlen noch erhöhen? Was kann man denn aus Schülerinnen- und Schülerperspektive noch tun, damit es noch mehr gute Lehrkräfte gibt?
Ich würde auf jeden Fall sagen, sozusagen als Appell an Lehrerinnen und Lehrer, dass man, wie gesagt, auch offen ist für Neues. Das heißt, dass man eben nicht auf seinem Konzept beharrt, sich komplett verschließt, sondern einerseits natürlich sich öffnet, gerade was das digitale Lernen angeht, aber auch gerade was das Miteinanderlernen im Unterrichtsgeschehen angeht und eben da vor allem offen ist für Impulse aus der Schülerschaft, sich auch regelmäßig Rückmeldung holt. Okay, hey, wie war denn sozusagen mein Unterricht oder wie hat er euch gefallen, wie kommt ihr damit klar, wie passt das Tempo? Also das heißt, dass man hier sozusagen, ja, gemeinsam versucht zu lernen oder gemeinsam versucht, auch die Schülerinnen und Schüler dann zu einem Abschluss zu bringen, was ja letztlich immer das Ziel ist an der Schule, und eben da sozusagen nicht dieses harte Abblocken fährt. Also das heißt, dass man ja letztlich die Schülerinnen und Schüler fördert und fordert, ist da, glaube ich, ein guter Punkt, beziehungsweise auch ein gutes Stichwort, um eben auch noch, ja, in paar Jahren bei den Schülerinnen und Schülern beliebt zu sein einerseits natürlich und auch den Schülerinnen und Schülern was mitzugeben und sie gut zu ihrem Abschluss zu bringen.
Thema Rückmeldung hast du jetzt angesprochen. Wäre das was, wo ihr sagt, das wäre eigentlich gut, wenn Schülerinnen und Schüler Lehrern auch Rückmeldung geben mit Noten oder wie auch immer das dann aussieht?
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke schon und bin auch ein sehr großer Verfechter vom Unterrichtsfeedback beziehungsweise auch vom regelmäßigen Feedback durch Schülerinnen und Schüler, gerade was einerseits natürlich die Lehramtsausbildung anbetrifft im Referendariat, aber auch in den praktischen Phasen, aber meiner Meinung nach dann auch noch später im tatsächlichen Unterrichtsgeschehen. Es gibt ja einerseits natürlich immer die großen Schulbesuche, wo dann der Direktor mit 5 anderen Leuten hinten drin sitzt, wo aber, glaube ich, gar keine Stunde dann wirklich so abläuft, wie sie auch in der Realität ist. Ja. Und deshalb fände ich persönlich sehr schön, wenn man da ja entweder über eine Verpflichtung oder auch vielleicht über eine ja sehr angeregte Freiwilligkeit bei Lehrkräften da einfach diese Feedback-Kultur mehr fördert, auch mehr fordert, jetzt von Schulaufsichts- oder auch von kultusministerieller Seite, um einfach diesen Mehrwert bei allen zu erzeugen. Es bringt natürlich der Lehrkraft viel mehr Vorteile, da sie vielleicht auch nochmal für sich selber reevaluieren kann, wie jetzt eben der Unterricht war, wie auch vielleicht die Schülerinnen und Schüler mitgekommen sind. Und andererseits denke ich schon auch, dass die Schülerinnen und Schüler ab einer gewissen Klassenstufe so reif und auch so weit sind, da wirklich qualitatives Feedback zu geben und da auch tatsächlich qualitativ hochwertig mit dem Lehrer gemeinsam zu interagieren und ja ihm vielleicht auch sozusagen Rückmeldung zu seinem Unterricht zu geben.
Und du hast da einen ganz schönen Punkt gemacht, finde ich, der eben, der ganz wichtig ist, der mir noch gar nicht so klar war. Ja, natürlich, ihr sitzt ja die ganze Zeit da drin, ja. ihr seht die ganze Zeit, was da passiert, und da ist natürlich so eine Rückmeldung viel bessere als jetzt von jemandem, der einmal diese eine Stunde sich anschaut, die dann natürlich eine unglaubliche Showstunde ist. Ja. Das, absolut. Kriegst du denn so auch was mit von Lehramtsausbildung? Also weiß man dann immer sofort, okay, der ist jetzt Praktikant oder die ist jetzt Referendarin oder so, wie ist das?
Meinst du jetzt direkt im Unterrichtsgeschehen? Ja, ja. Also ich glaube, als Schüler merkt man das ja vor allem dann mit 8 oder 9 Schuljahren Erfahrung relativ schnell, wer da vorne jetzt Praktikant oder Referendar ist oder eben sozusagen noch nicht lange in diesem Unterrichtsgeschehen drin ist. Aber jetzt vielleicht auch auf diese Landesebene bezogen, tauschen wir uns als Landesschülerrat doch schon auch in vielen Punkten rege zur Lehramtsausbildung aus. Mhm. Also das heißt, da geht es einerseits um viele Aspekte, die in dieser LPO 1, also in der Lehramtsprüfungsordnung drinstehen, mit mehr Demokratieerziehung, mehr sozusagen die Lehre, dass auch tatsächlich die Lehrkräfte wissen, okay, wie funktioniert eine SMV an der Schule oder was gibt es überhaupt für Schülervertretungsebenen. Also das heißt, dass wir eben da einerseits in diese Fortbildung oder Ausbildungscharakter immer unsere Impulse reinsetzen. Aber dann, was eben auch ein sehr großes Thema bei uns ist, ist eben dieses Schülerfeedback in der praktischen Phase der Lehramtsausbildung. Also das heißt, da gab es jetzt einen Pilotversuch, den wir auch gemeinsam mit dem Kultusministerium angeregt hatten, beziehungsweise noch in der Umsetzung hatten. Und eben gerade was diese Aspekte, also diese Aspekte des direkten Schülerkontakts anbetrifft in der Lehramtsausbildung, da sind wir dann auch ja immer gleich zur Stelle.
Mhm. Super, jetzt hast du schon die Lehramtsprüfungsordnung 1 genannt. Vorhin hast du gesagt, man macht ein kleines Jurastudium nebenbei. Muss man sich dann als Lehrkraft vor dir fürchten, weil du eh alle Gesetzestexte schon auswendig kennst?
Nein, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Also auch wenn ich tatsächlich, ja, das kommt einfach durch die Erfahrung in der SMV, recht solide aufgestellt bin, was jetzt sozusagen die Schulgesetze wissen, anbetrifft, bin ich persönlich ein Mensch, für den letztlich diese ganze Gesetzeskeule bzw. diese ganze Rechtslehre auch gerade an der Schule immer erst der letzte Schritt sein sollte. Also man sollte meiner Meinung nach als Schülerin oder als Schüler immer erst probieren, das irgendwie im Einvernehmen zu klären, irgendwie das Gespräch zu suchen, auch gerade was jetzt die SMV mit dem Schulleiter anbetrifft. Und dieses gelbe Buch oder dieses gelbe Heftel sollte meiner Meinung nach immer erst der letzte Schritt sein. Aber wenn es dann irgendwann soweit kommt, dass es eben nicht mehr anders geht, dann sollte man natürlich auch seine Rechte kennen und auch wissen, in welchem Fahrwasser man sich bewegt.
Mhm. Ich glaube, es geht auch für alle Lehrkräfte.
Ja, auf jeden Fall.
wäre zumindest schön, wenn das so funktioniert, dass man erst in persönlichen Kontakt tritt, bevor man dann das Geld rauszieht.
Ja.
Wie geht's denn jetzt bei dir weiter, jetzt wo du dich mit dem allen so gut auskennst? Du hast gesagt, du wirst nicht Lehrer, hätte ich jetzt.
Nein. Also tatsächlich, ich habe ja jetzt diesen September meine Ausbildung zum Notfallsanitäter bei der Berufsfeuerwehr in München begonnen und habe auch tatsächlich für mich gemerkt, dass es der perfekte Job ist und auch tatsächlich für mich einfach der perfekte Bereich ist, wo ich mich auch später mal sehe. Ich plane eben jetzt aktuell, dass ich danach, also wenn ich die Ausbildung abgeschlossen habe, in Richtung Katastrophenschutz und Krisenmanagement studiere. Dann auf den Bachelor oder auf den Master und wo es mich danach hintreibt, ja, bleibt noch in den Sternen, beziehungsweise lasse ich mir auch sehr gern selber noch offen. Aber ich bin mir recht sicher, dass ich auch jetzt nach meinem offiziellen Ausscheiden aus dem Landesschülerrat in Bayern weiterhin in der Bildungspolitik irgendwie aktiv sein werde, beziehungsweise auch gerade was das Politische angeht, da die letzten paar Jahre Erfahrung nicht einfach so liegen lasse, sondern eben da auf jeden Fall weitergehe.
Hast du da schon eine konkrete Idee, wie das geht?
Also ich bin tatsächlich noch sozusagen druckfrisch als Referent in der Bundesschülerkonferenz mit drin seit dem letzten Wochenende. Also das heißt, dass wir da gerade was die Bundesebene anbetrifft, beziehungsweise auch die bundesweite Vernetzung, ich da mein Wissen und meine Erfahrung mit einbringe. Und gleichzeitig stehen ja auch bald wieder Wahlen an. Das heißt, mal schauen, wo es mich dann noch hintreibt, die nächsten Monate und Jahre.
Okay. Genau. Vielen Dank auch nochmal für diesen persönlichen Eindruck.
Sehr gerne.
Wir kommen so langsam Richtung Ende des Gesprächs. Ich würde da ganz gern nochmal auf eure politische Arbeit eingehen. Du hast jetzt gesagt, bis Dezember bist du auf jeden Fall noch im Amt. Was ist denn so bis dahin noch ein großes Ziel, das ihr erreichen wollt?
Ein großes Ziel, was wir auf jeden Fall noch erreichen wollen, ist letztlich, wenn man jetzt diesen ganzen Corona-Block anschaut, beziehungsweise auch eben jetzt die Maßnahmen im Zuge der Corona-Krise, letztlich die Schülerbeteiligung dabei zu stärken, beziehungsweise auch eine Klarheit für die Schülerinnen und Schüler der nächsten Jahre, sage ich jetzt bewusst, zu schaffen, wie deren Schulabschluss aussehen wird, wie auch deren Weg bis zum Schulabschluss aussehen wird und vor allem auch, wie sich das Lernen vielleicht jetzt durch Corona auch verändert. Also ich glaube, dass uns das noch sehr viel länger gerade im schulischen Bereich begleiten wird, um auch letztlich die Lücken, die entstanden sind jetzt in dieser Zeit, aber auch die vielleicht Vor- und Nachteile, die wir gerade aus dem digitalen Lernen jetzt gezogen haben oder auch entdeckt haben, diese zu evaluieren, diese mitzunehmen und somit sozusagen den Unterricht von morgen zu gestalten, beziehungsweise auch die Generation Corona, sage ich jetzt einfach mal, die jetzt in diesem Jahr ihren Abschluss gemacht haben, ihn in den nächsten Jahren noch machen und natürlich alle gebeutelt sind, beziehungsweise alle eben diesen Knick in ihrer Ausbildung haben durch jetzt den Lockdown beziehungsweise auch die Schulschließungen, dass wir da langfristig gute Konzepte und gute Strategien hinbekommen und schaffen, einerseits die Aspekte einzubinden in den Unterricht der Zukunft und andererseits auch einen fairen und soliden Nachteilsausgleich für die Schülerinnen und Schüler zu schaffen, damit letztlich jeder und jede mit einem guten und soliden Schulabschluss rausgeht.
Mhm. Auch wieder eine große Aufgabe.
Ja.
Und ich glaube, da sind auch viele Lehrerverbände dran. Mhm. Insofern gut, wenn da auch alle an einem Strang ziehen, das ist ja perfekt. Und die Elternverbände natürlich. Gibt es denn noch irgendwas, was dir noch wichtig ist, was ich noch nicht gefragt habe?
Boah, das ist eine gute Frage. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir alle Themen einmal gut angerissen und gut angesprochen hatten, die uns vor allem auch jetzt zurzeit mit bewegen, beziehungsweise die uns auch zurzeit mit begleiten. Und deshalb, ich glaube, wir haben es.
Ich stelle noch eine Frage hinterher.
Gerne.
Du hast nämlich jetzt nochmal die Gelegenheit, an alle Hörerinnen und Hörer da draußen dich zu richten. Sind wahrscheinlich viele Studierende dabei, wahrscheinlich viele junge Lehrerinnen und Lehrer. Gibt es da irgendwas, was du denen sagen magst, was du dich aber vielleicht in deiner Schulzeit auch noch nie getraut hast,
sozusagen?
einmalige Gelegenheit.
Die einmalige Gelegenheit, boah. Ja, also was ich auf jeden Fall nur jedem und jeder mitgeben kann, die sozusagen frisch in die Schule reinkommt, einerseits lasst euch nicht unterkriegen, beziehungsweise bleibt dran, auch gerade was die Schülerinnen und Schüler Beteiligung anbetrifft, beziehungsweise auch das gemeinsame Arbeiten mit Schülerinnen und Schülern, dass ja, ihr da sozusagen, auch wenn es oftmals gerade was die SMV-Arbeit oder auch gerade was sozusagen die Verbindungslehrerarbeit, wenn man es konkret sagen will, an den Schulen anbetrifft, wenn es da auch oftmals sehr zäh und sehr fordert und vor allem auch sehr zeitintensiv rangeht, beziehungsweise das oftmals auch einen abschreckt. Das kann ich nur jedem und jeder ans Herz legen. Bringt euch da ein, bringt euch auch gerade in der Arbeit mit der SMV an der Schule mit ein und ja, lasst die Schülerinnen und Schüler nicht ganz in dem tristen Schulalltag allein.
Eben um diese, wie du vorhin gesagt hast, diese Schulgemeinschaft da genau. Auch schön hinzubekommen.
Genau.
Ja, das ist ein schöner Abschluss. Dann, um das Gespräch jetzt so wirklich auszufaden, kommen wir jetzt zu unserem Buchtipp.
Ja.
Und da würden wir natürlich auch dich bitten, dass du ein Buch vielleicht kurz vorstellst oder auch zwei oder drei, das dir besonders am Herzen liegt. Das darf gerne was Thematisches sein. Du darfst aber auch gerne was sagen, was du gerade privat liest.
Ja, genau. Also was ich tatsächlich gerade wieder frisch privat gelesen habe und was ich auch nur jedem empfehlen kann, ist Oktoberfest, das Attentat. Wie die Verdrängung des Rechtsterrors begann, von Ulrich Chaussy aus dem Jahr 2014. Das Oktoberfest-Attentat jährt sich ja dieses Jahr zum 40. Mal. Und ich finde tatsächlich, dass eigentlich dieses Buch für mich persönlich so die letzten Jahre, aber auch jetzt die letzten Monate wieder sehr aktuell geworden ist. Gerade was das Erstarken von rechtspolitischen Seiten in der Politik, aber auch in der Gesellschaft anbetrifft, was aber auch so ein bisschen, ja, meiner Meinung nach, oftmals das Wegsehen der Politik zu vielen Themen, auch zu bildungspolitischen Themen anbetrifft. Und deshalb kann ich für mich persönlich sagen, dass es ein sehr gutes Buch ist, was eigentlich jeder gelesen haben sollte, gerade auch in seiner Schullaufbahn. Ich finde, hier in München und Bayern sollte es fast schon Pflichtlektüre werden in der Schule, dass man einfach hier auch mal sieht, wie es nicht funktionieren kann, beziehungsweise gerade was jetzt eben Rechtspopulismus oder auch dann im Extremfall eben diesen Rechtsterror anbetrifft, früh erkennen kann, wie sich sowas ergibt, beziehungsweise auch wie einfach sich sowas in so eine Gesellschaft einschleichen kann und da eben da mit aller Härte des Gesetzes und auch mit aller persönlichen Kraft sich da dagegen stellt und sich vor allem da dagegen einsetzt.
Das Oktoberfest-Attentat ist der Tipp. Sagst du nochmal den Autor?
Genau, von Ulrich Chaussy.
Super, perfekt.
Ganz genau.
Dann vielen Dank dir für diesen Tipp. Vielen Dank, dass du da warst, um mit uns über Bildung zu sprechen, für deine ganze Zeit. Und dann alles Gute für alles, was so kommt.
Vielen herzlichen Dank.
Mach's gut, ciao.
Ciao.
Das war's für diese Folge Bildungsblick. Zum Schluss habe ich noch eine Bitte an euch. Wir wollen nämlich in Zukunft immer mal wieder Schülerinnen und Schüler in diesen Podcast einladen und mit ihnen ins Gespräch kommen. Und ich würde mich da freuen, wenn ihr vielleicht eure Ideen dazu an uns schicken könntet. Vielleicht habt ihr Sachen, die wir unbedingt mal mit Schülerinnen und Schülern besprechen sollen. Bestimmte Fragen, die euch unter den Nägeln brennen oder bestimmte Themen, die euch sehr am Herzen liegen. Dann schreibt uns doch einfach eine Nachricht. Das könnt ihr machen auf Instagram. Da heißen wir Bildungsblick. Oder schickt uns eine E-Mail an bildungsblick@blv.de. In 2 Wochen machen wir weiter. Natürlich wie immer gewohnt am Montag um 8 Uhr. Dann ist Maike bei uns. Maike ist Lehrerin an einer Mittelschule in München und hat DATS als Hauptfach. Und wir wollen mit ihr über ihre Erfahrungen in Deutschklassen sprechen und darüber, wie wir mit Schülerinnen und Schülern umgehen, die noch kein Deutsch können. Bildungsblick. Der Podcast des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands. Schön, dass ihr dabei wart. Macht's gut, ihr Lieben. Bis bald.